Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Hallo, ich bin Busa Thiam und NFTs sind auf dem Vormarsch. Einige nennen den Hype hysterisch, andere sehen darin die Zukunft der Finanzwelt. Ist Ihnen schon zu abstrakt? Wir klären auf, es geht um Kryptokunst in 2021, gleich hier im Kompressor. Das Kunstjahr 2021 geht zu Ende und da beschäftigen wir uns jetzt mit einem Thema, das vor allem den digitalen Kunstmarkt revolutioniert hat, und zwar NFT. Drei magische Buchstaben stehen für ein Non-Fungible Token, heißt auf Deutsch ein nicht ersetzbares digital geschütztes Objekt. NFTs sind Echtheitszertifikate, ähnlich wie Geldmünzen, die aber anders als Münzen oder ihr digitales Pendant, die Kryptowährungen Bitcoin etc. pp., nicht gegeneinander getauscht werden können. In der Theorie kann also alles als NFT angeboten werden: Gemälde, Musik, virtuelle Kleidungsstücke, Tweets oder Memes. Höhepunkt dieses magischen Moments erreichte im Februar beim bekannten Auktionshaus Christie's das NFT Every Day's the First 500 Days. Ein Krypto-Kunstwerk, das für 69,3 Millionen Dollar versteigert wurde. Künstler Beeple, der eigentlich Mike Winkelmann heißt, hat 13 Jahre an der Collage gearbeitet und ist damit zum drittteuersten Werk eines lebenden Künstlers geschafft. Ob es sich bei NFTs um einen kurzfristigen Hype oder tatsächlich um einen digitalen Fortschritt des Kunstmarkts handelt, kann uns hoffentlich Kolja Reichert sagen, Kunsthistoriker, Autor und Kurator, auch unter anderem der Bundeskunsthalle in Bonn. Wie schätzen Sie den Sachverhalt ein?
Hallo Frau Thiam, also ich glaube, dass wir jetzt eine wilde, anarchische Zeit erleben gerade, in der ganz viel gewettet wird. Und das war, glaube ich, immer so, wenn etwas Neues entstanden ist, eine neue Technologie oder ein neuer Markt, auch in der Fotografie oder als der Film aufkam. Wir erleben jetzt eine Zeit, auf die wir wahrscheinlich in 5 oder 10 oder 15 Jahren zurückschauen, als die primitive Geburtszeit einer neuen Art, sich soziale Verträge zu geben oder eines neuen Internets. Also viele, die mit dieser NFT-Technologie beschäftigt sind, sprechen vom Web 3.0. Also nicht mehr Web 2.0, das heißt, wir sind alle bei Plattformkonzernen, haben unsere Profile und wir werden gelesen, ausgelesen und analysiert und uns wird Werbung eingespielt und letztlich arbeiten wir alle an der Mehrung des Kapitals von wenigen großen Konzernen, Facebook, Instagram, Amazon, Google, sondern man verknüpft sich gegenseitig selbst, ohne Werbung zu schalten, gibt sich selbst Verträge für die eigene Community, hat eine eigene Währung als Community. So, und das erste, die erste Erscheinung, die wir davon jetzt eben erleben, kommt in der gewohnten Form von man kauft etwas. Mhm. Und jetzt kann man eben was Neues kaufen. Das sind diese digitalen Eigentumszertifikate, also Zertifikate für ein Eigentum, was bisher eigentlich keinen Wert hatte.
Da muss ich tatsächlich nochmal auf diese Collage aus 5000 Zeichnungen, 3D-Grafiken, letztendlich ist es ja nur eine JPEG-Datei, zu sprechen kommen, 69 Millionen Dollar. Es scheint eine neue Generation von Sammlern zu geben, aber halten Sie das für Kunst?
Also man hat das wirklich in diesem Feld mit so vielen Kunstbegriffen auf einmal zu tun. Ich halte es nicht für Kunst in dem Sinne, dass es sozusagen versucht, Teil derselben Geschichte zu werden, in der Michelangelo irgendwann auf Manet trifft, auf Hannah Höch und dann Andrea Büttner heute, sondern Beeple gibt ganz offenherzige Interviews, wo er ganz erstaunt und neugierig sich erzählen lässt, was Künstlerinnen so schon so gemacht haben. Das ist überhaupt nicht seine Welt. Der ist Mediengestalter, der macht Animationen, der macht für Handtaschen von Louis Vuitton, macht er so Animationen auf flexiblen Bildschirmen. Und also der macht Spektakel, der macht einfach Sachen, die möglich sind mit der Technologie und die krass aussehen und die eher so was Popkulturelles haben. Und Kunst ist es in dem Sinne, in dem halt in den USA letztlich jeder sich Künstler nennt, der irgendwas veröffentlicht.
Da kommen wir auch gleich noch zu sprechen drauf. Aber welche Begierde steckt denn dahinter? Also geht es tatsächlich um eine Rarität oder ist es doch, wie Sie auch schon haben anklingen lassen, eher so eine Art Spiel? Denn das Verrückte ist ja, dass der Käufer hier kein greifbares Werk bekommt. Er ist einfach nur der digitale Besitzer.
Ja, und von was eigentlich, kann man fragen, denn diese Datei, die er angeblich besitzt, die weicht in keiner Weise von der Datei ab, die jeder runterladen kann, der einfach die Adresse nachschaut, die in einem öffentlich einsehbaren Dokument geschrieben ist, was verknüpft ist mit dem Token, was da verkauft wurde und so weiter. Also man hat eigentlich gar nichts. Und die Frage habe ich mich auch, die habe ich mir auch in einem Buch gestellt und mir so beantwortet, eigentlich kauft man kein Objekt im herkömmlichen Sinn. Eigentlich kauft man den Moment, in dem man etwas kauft. Und wie viel ist der Moment wert, in dem ich 69,36 Millionen US-Dollar ausgebe für etwas angeblich Neuartiges? Man könnte sagen, der ist eben genau diese 69,36 Millionen US-Dollar wert. Also das heißt, die Transaktion beißt sich gewissermaßen in den Schwanz und wertet sich gegenseitig auf.
Ich kaufe nur den Moment, das macht mich jetzt wahnsinnig.
Ja, es ist total verrückt. Vor allem, weil man den Moment wahrscheinlich auch gar nicht so leicht weiterverkaufen kann. Ja. Dieses Werk, also sagen wir mal Werk, ist Teil geworden von der Beeple-Sammlung der Firma Metapurse. Und die hat darauf spekuliert, auch weil sie fragen, worauf wird gewettet, was für ein Bedürfnis steht dahinter. Sie hat darauf spekuliert, dass sich der Wert noch erhöht, je mehr Eigentümer diese Sammlung hat. Und die haben quasi Aktienscheine an dieser Sammlung ausgegeben. Und die sind im Wert einfach konstant von 17 US-Dollar auf aktuell, glaube ich, 70 Cent gefallen.
Oh.
Das heißt, was immer vergessen wird, wenn man über diesen sagenhaften Moment im Frühjahr spricht, wo diese 70 Millionen ausgegeben wurden, dieses Werk, wenn es eins war, ist nichts mehr wert.
Das ist doch erfreulich, ich das hier einfach mal so subjektiv sagen darf. Kommen wir mal auf diese zahlreichen Blockchains, also diesen Datenspeicher für alles, was einen digitalen Wert hat, zu sprechen. Der wird ja lückenlos dokumentiert. Also wer Besitzansprüche an dem Werk, dem NFT hat, für alle sichtbar und nicht veränder- oder auch manipulierbar. Was hat denn der Eigentümer davon?
Also auf jeden Fall, egal was ich kaufe, es ist wirklich nicht anfechtbar, dass ich es habe. Das stimmt eigentlich auch nicht ganz, denn es gibt ja auch immer noch das Recht aller einzelnen Staaten. Und zum Beispiel habe ich ja auch bisher, wenn ich ein Kunstwerk gekauft habe, nicht die Rechte an dem Bild gehabt, also nicht die Bildrechte gehabt. Mhm. Die lagen immer noch beim Künstler. Also wenn es reproduziert wurde, wenn es in Zeitungen abgedruckt wurde, ging das Geld an die Künstlerin oder an die Organisation, die sich um die Verwaltung dieser Rechte kümmert. So. Also was habe ich eigentlich? Was habe ich davon, dass es auf der Blockchain ist? Diese Transaktion auch zum Beispiel für Beeple, dieses wahnsinnig hohe Geld, was da gezahlt wurde, ist gewissermaßen eine Wette auf auch eine Utopie. Auf die Möglichkeit, dass man keine Banken mehr braucht, keine Notare mehr braucht, keine Speicherkonzerne braucht, dass man quasi keine Partei braucht, die irgendwie an Transaktionen oder an Kreativität mitverdient, sondern dass man eine direkte Bindung schafft zwischen Produzentinnen und Fans, zwischen Käufern und Verkäufern. Und das eben über diese Technologie der Blockchain, die man sich letztlich vorstellen kann als riesiges, großes Kontobuch, was nirgendwo fest gespeichert ist, sondern überall jederzeit einsehbar. Das heißt, meine Kontobücher, die liegen nicht bei mir und bei der Bank, die liegen einfach für alle einsehbar, offen im Netz. Mhm. Und damit einhergeht die Utopie, ja, dass man quasi sich eigene Modelle, eigene Gemeinschaftsmodelle, geradezu eigene Gesellschaftsmodelle bauen kann. Und die interessantesten NFTs, die in diesem Jahr angeboten wurden, waren auch welche, wo nicht einfach nur so, wie wir es bisher kennen, halt Privatbesitz realisiert wird, sondern wo auch Communities geknüpft wurden, wo man gewissermaßen Zugangsrechte kaufte zu einer bestimmten Community.
Das wäre ja ein schöner Aspekt, wenn es um dieses Gemeinschaftsgefühl geht. Aber ist es dann nicht, um nochmal über diese Blockchain-Technologie im Web 3.0, wo Sie ja gesagt haben, dass es mittlerweile den Ton angibt, doch so um ein paar wenige geht, ein paar sehr Reiche, die um schnelle Gewinne kämpfen und deshalb weniger um Kunst?
Ja, das eine ist natürlich die Utopie, das andere ist die Realität. Also im Blockchain-Bereich hat man es natürlich mit einer wahnsinnigen Plutokratie zu tun, also eine Herrschaft des Geldes. Also wer am meisten hat, hat auch in der Regel die meisten Stimmrechte. Wer am meisten hat, kann auch sehr leicht auch die Kurse ganzer Währungen beeinflussen, wie Elon Musk das auch durch seine reine Social Media Power übers Jahr immer wieder gemacht hat. Also ja, man hat es mit einer wahnsinnigen asymmetrischen Ökonomie zu tun. Der Unterschied ist der Unterschied zur bisherigen Wirtschaft. Die ist ja auch irre asymmetrisch. Also die ist ja auf eine zerstörerische Weise, sind ja die Vermögen zunehmend noch ungleicher verteilt als die letzten Jahrzehnte. Und der Unterschied, darauf hat mich der Musiker Wille Heimaller von der Band Amnesia Scanner hingewiesen, der auch einen ganz spannenden NFT-Drop hatte Ende August. Alle sehen, wer wie viel hat. Man sieht zwar nicht, wer jeweils hinter jeder digitalen Geldbörse steckt. Man kann vielleicht über Langzeitanalyse Wetten abschließen und herausfinden. Auf jeden Fall sieht man aber, wo ist Kapital. Und so können sich eben auch Leute zusammenschließen und gegen einen sogenannten Wal, also eine Inhaberin von besonders viel Kapital, angehen und Geschäfte gegen die machen, Wetten gegen die machen. Also zum Beispiel wurde ein NFT von Edward Snowden in diesem Jahr nicht von dem zunächst meistbietenden ersteigert, sondern von einer Bietergemeinschaft, einer sogenannten DAO, wie sie auch im letzten Monat versucht hat. Also eine andere DAO hat versucht, die amerikanische Verfassung zu ersteigern. Und da haben wir es wirklich zu tun mit einer Art von, also da lassen neue Organisationsformen gewissermaßen die Knochen knacken und testen sich aus. Und da kann man eben auf der einen Seite alarmiert draufschauen, ja, dass da auch gewissermaßen so Abstimmungsprozesse dem Reichtum unterworfen werden. Und andererseits kann man aber auch neugierig darauf schauen, was da auch für eine Lust dabei ist, sich überhaupt gemeinschaftlich unter anonymen Nutzern zu organisieren.
Und wir sprechen weiter mit Kunsthistoriker Kolja Reichert über Kryptokunst und NFTs. Übersetzt heißt das so viel wie ein nicht ersetzbares Zertifikat. Herr Reichert, haben sich denn neue Möglichkeiten mit Blick auf die Pandemie, die eigene Existenz zu sichern bzw. neue Einnahmequellen zu generieren, für KünstlerInnen ergeben?
Ja, das ist auf jeden Fall passiert und das ist eben auch das Spannende für Künstlerinnen und auch vor allem Musiker, die ja wirklich auch von ihren Einnahmemöglichkeiten abgeschnitten waren, dadurch, dass keine Konzerte, keine Partys mehr stattfanden. Viele von denen haben einfach Geld verdient durch NFTs im letzten Jahr. Und ja, man kann sich mittelfristig nicht nur so eine Art Ersatzökonomie vorstellen, man kann sich auch vorstellen, dass nachhaltigere Modelle entstehen, wie überhaupt abgerechnet wird. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Gemälde kaufen würde, einer jungen Künstlerin, einer jungen Galerie, und dieses Gemälde würde stark im Preis steigen, und ich würde es irgendwann versteigern auf einer Auktion, dann hätte weder die Galerie noch die Künstlerin davon auch nur irgendwas. Ja, winzige Prozente, die schwer abzurechnen sind, ja. Wenn aber dieses Werk mit einem NFT verknüpft wäre und mit einem sogenannten Smart Contract, also einem Vertrag, der automatisch ausgeführt wird, dann wäre es denkbar, dass im Fall von Weiterverkauf Tantiemen fließen und dass jeder, der je in dieses Werk mit investiert hat, auch mit verdient. Das ist total interessant, weil dadurch wird sozusagen der Weiterverkauf auch zu etwas, was allen, die bisher an dem Werk Anteil hatten, dient. Und es gibt eigentlich überhaupt keine Stimme mehr, jetzt im Gegensatz zum Kunstmarkt, wie wir ihn kennen, in dieser Kryptowelt, die verurteilen würde, wenn spekuliert wird. Denn wenn die Preise steigen, dann gewinnen immer viele, und zwar anteilsmäßig. Man könnte sich also einen Kunstmarkt vorstellen, wo junge Galerien nicht mehr fürchten müssen, dass mit dem Erfolg von einer Künstlerin alle Investitionen einfach, man darauf sitzen bleibt, sondern wenn die Künstlerin zur nächsten Galerie wandert, die mehr Kapital hat, größere Ausstellungen realisieren kann, dann verdient bei den Verkäufen auch immer noch die vorige Galerie mit.
Und das spielt dann auch wieder in das Prinzip der Gemeinschaft, der Community mit rein, das Sie angesprochen haben. In Ihrem Buch Digitale Bildkulturen, Kryptokunst, NFTs und digitales Eigentum, da geht es ja auch um die Pioniere der NFT-Kunst. Da sprechen Sie von Krypto-Punks. Was war Ihnen bahnbrechend? Was war daran Punk? Sie sagen ja auch gleichzeitig an anderer Stelle, der NFT-Hype ist ein großer Triumph der Hobbykunst, der häufig mit demokratischem Fortschritt verwechselt wird.
Ja, verwechselt wird deshalb, weil natürlich in so einem plutokratischen Universum, wenn jeder Zugang hat, nicht heißt, dass jeder auch die Möglichkeit auf Erfolg hat, sondern Erfolg haben meistens die, die vorher schon ein großes Publikum haben. Insofern ist diese Demokratisierung wirklich kritisch zu sehen, also zwiespältig zu sehen. Crypto-Punks sind eigentlich eine Erfindung von einer Firma. Die sind eigentlich wie so eine Sammelkartensammlung entstanden. Das sind 10.000 individuelle Bilder, Gesichter, verpixelte Gesichter, von extrem ausdruckslos und unbeeindruckt starrenden Köpfen mit verschiedenen Merkmalen, verschiedenen Zigarette im Mund, verschiedene Sonnenbrillen und so weiter. Alle schauen gleich. Dass sie Crypto-Punks heißen, ist lustig, weil Punk ist daran natürlich nicht besonders viel, aber es ist auch so eine Anspielung auf den Cyberpunk Anfang der 80er Jahre, diese Cyberpunk-Kultur, so die frühe Faszination, Blade Runner und so weiter für virtuelle Welten. Spannend an den CryptoPunks ist, dass da jetzt nicht irgendwie ein Gemälde genommen wird oder irgendwas zusammenkollagiertes und dann mit diesem Eigentumszertifikat versehen wird, sondern dass letztlich ein beschränkter Code gemacht wird und dieser Code generiert dann überhaupt erst die Bilder. Das heißt, die menschliche Handschrift liegt gar nicht mehr groß dazwischen, sondern beschränkt sich auf den Code, der quasi dann die Bilder generiert. Das ist daran ganz schön. Und dann eben diese Mischung aus so einer menschlichen Willkür, ja, Beschränkung auf 10.000, den Unzulänglichkeiten der Maschine. Es ist einfach eine relativ ehrliche Produktion so. Und die sind im Wert ja auch wahnsinnig gestiegen und ich siebenstellige Beträge immer wieder verkauft, auch in diesem Jahr. Und dieses Prinzip wird auch immer wieder nachgeahmt, dass man zum Beispiel mit den Bored Apes, also man hat jetzt so und so viele Porträts von Affen. Aber diese Crypto-Punks sind für mich sozusagen ein Beispiel an einer, wie man immer so schön sagt, in der Kunst, einer medienspezifischen Kunst, also einer Kunst, die auch von ihren eigenen Herstellungsmöglichkeiten handelt.
Und weil Sie gerade von den Codes sprachen, ist es auch das, was Hito Steiler, Künstlerin und Filmemacherin, gerade gemacht hat mit der Bundeskunsthalle in Bonn?
Also, Hito Steiler hat eigentlich wirklich nochmal vorgeführt, wie willkürlich und fiktional, ja, wie fiktiv eigentlich diese neue Art des Eigentums ist. Sie hat in der Bundeskunsthalle bei einer Veranstaltung mit Josef Vogel und Wilhelm Maller gesagt: Ich habe die Bundeskunsthalle besetzt im Namen der Bevölkerung. Ich habe das NFT für die Bundeskunsthalle. Was hat sie gemacht? Sie hat letztlich einfach nur die Adresse bundeskunsthalle.eth reserviert, also die Bundeskunsthallendomain auf der Ethereum-Blockchain. Die ist quasi per NFT verbrieft und das kontrolliert Hito Steil. Und da kann man jetzt sagen, okay, das ist wirklich nichts anderes, als wenn jetzt 17-jährige Programmierer-Jungs 1998 die Domain Mercedes-Benz.com registriert haben, weil sie schneller waren als Mercedes, ne? Letztlich bedeutet das nicht viel. Und wenn das aber nicht viel bedeutet, kann man fragen, was bedeuten denn sonst eigentlich NFTs? Und da kann man sagen, man hat sich eben sozial darauf geeinigt, dass dieses Eigentum einen Wert hat, aber es ist letztlich eigentlich bodenlos, ja.
Sie sagt ja auch, dass NFTs das Äquivalent zu den Sammelbildchen sind, die es während der WM beim Discounter in der Kasse gab, nur teurer jetzt. Was meinen Sie, wo
Ja.
sind wir jetzt zum Ende des Jahres in dieser Entwicklung angelangt? Es gibt ja auch zum Beispiel Aquarelldarstellungen von Melanie Trumps Augen, gibt es jetzt auch als NFT. Wie ist Ihre Einschätzung?
Also jetzt ist der Moment, wo wirklich alle Unternehmen, alle Institutionen sich damit beschäftigen und auch versuchen, möglichst schnell irgendwie Geschäftsmodelle aufzubauen in diesem Bereich. Also jetzt wird sich das Klima ein bisschen verändern. Ja, wenn ich auf Hito Steil nochmal zurückkommen darf, die kommt im März, am 16. März wieder in die Bundeskunsthalle und wird das Publikum abstimmen lassen darüber, wie die Bundeskunsthalle in Zukunft verwaltet werden soll. Und alle im Raum können ihre Stimme abgeben. Es wird zur Abstimmung stehen, dass eine DAO die Bundeskunsthalle verwaltet, also eine Blockchain-basierte Bietergemeinschaft, dass die Bundeskunsthalle zu einem Modell wird, wie sich öffentliches Gut in dieser besitzorientierten Kryptowelt organisieren lässt und dass die Bundeskunsthalle einfach so bleibt, wie sie bisher auch war. Denn das ist ja eine Errungenschaft, in einer Demokratie Institutionen zu haben, wo die Leitung alle 5 Jahre wechselt. Das ist ja was, was man eigentlich erfinden müsste, wenn jetzt die Blockchain-Welt die Grundlage wäre, ja. Also ich habe neulich mit einem großen deutschen Kommunikationsunternehmen gesprochen, mit einem Mitarbeiter, der gerade ein NFT-Projekt entwickelt. Ich höre ständig aus verschiedenen Konzernen auch Anfragen, mitzudenken, was das bedeutet. Also jetzt versuchen wirklich alle Unternehmen und Institutionen auch ihre Anteile in dieser neuen Ökonomie zu sichern. Und das ist total spannend. Im besten Fall führt es dazu, dass dieses Web 3.0 wirklich etwas mit Bedeutung wird, wo Nutzer wieder ihre Handlungsmacht zurückgewinnen. Und im schlimmsten Fall führt es natürlich dazu, dass wir eine noch stärkere Konzentration an Kontrolle haben und weiter wieder uns nur auch für die Nutzung des Web 3.0 an drei oder vier Plattformen wenden. So.
Sagt Kunsthistoriker Kolja Reichert über Kryptokunst und das NFT-Jahr 2021.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die bekannte schweizerisch-französische Fotografin Sabine Weiss ist tot. Wie ihre Familie und ihr Team mitteilten, starb sie im Alter von 97 Jahren in Paris. Über fast 8 Jahrzehnte hinweg hielt Weiss den gesellschaftlichen Wandel in ihren Bildern fest. Sie galt als letzte Vertreterin der französischen Schule der humanistischen Fotografie. Weiss wurde 1924 in der Schweiz geboren, nahm aber später die französische Staatsbürgerschaft an. Ihr Atelier hatte sie seit 1949 in Paris. Weiss' Werke wurden in rund 160 Ausstellungen weltweit gezeigt und hängen in den ständigen Sammlungen bedeutender Museen, darunter das Museum of Modern Art in New York. Nach einer Razzia von Sicherheitskräften und der Verhaftung leitender Mitarbeiter hat mit Stand News eine der letzten pro-demokratischen Medienunternehmen in Hongkong sein Aus erklärt. Stand News stellt jetzt den Betrieb ein, hieß es in einer Facebook-veröffentlichten Erklärung des Online-Nachrichtenportals. Alle Mitarbeiter seien entlassen worden. Zuvor hatten Sicherheitskräfte die Büroräume durchsucht und Mitarbeiter festgenommen. Eva Lambi-Schmidt.
Bei den Festgenommenen handelt es sich um aktuelle und ehemalige Chefredakteure des pro-demokratischen Online-Magazins und um Personen aus dem ehemaligen Vorstand. Auch der Vorsitzende der Hongkonger Journalistenvereinigung wurde verhört, aber nicht festgenommen. Das Magazin Stand News wurde im November von Reporter ohne Grenzen für den Preis für Pressefreiheit 2021 nominiert. Der Foreign Correspondents Club in Hongkong zeigt sich zutiefst besorgt. Die Razzia am Morgen sei ein weiterer Schlag gegen die Pressefreiheit in Hongkong.
Die Bundesregierung verurteilte die Verhaftung von Mitarbeitern des Hongkonger Medienportals Stand News als harten Schlag gegen die Demokratiebewegung in der chinesischen Sonderverwaltungszone. Das Sicherheitsgesetz und auch andere Bestimmungen würden willkürlich und selektiv angewandt, um gegen kritische Stimmen vorzugehen, so eine Sprecherin des Auswärtigen Amts. Mit großem Unverständnis haben die Landesregierung und die jüdischen Gemeinden in Baden-Württemberg auf die Kritik am Antisemitismusbeauftragten Blume reagiert. Das Simon-Wiesenthal-Zentrum in Los Angeles hat ihn auf die Liste der 10 weltweit schwersten antisemitischen Vorfälle aufgeführt. An der Liste gab es allerdings schon in der Vergangenheit oft Kritik. Es gäbe keinen Grund, an der Integrität des Antisemitismusbeauftragten zu zweifeln, erklärte Ministerpräsident Kretschmann. Die Vorwürfe seien nicht nachvollziehbar.
Auch die israelitischen Religionsgemeinschaften in Württemberg und Baden stellen sich in einer gemeinsamen Erklärung hinter Michael Blume und verurteilen den, Zitat, Versuch der Verunglimpfung des Antisemitismusbeauftragten. Blume habe seit 2019 antijüdische und anti-israelische Twitter-Accounts geliked, heißt es in der Begründung des Zentrums. Diese Einschätzung sei empörend und völlig unverständlich, weil sich Blume seit Jahren für den Kampf gegen Antisemitismus einsetze, so die Vorstandssprecherin der israelitischen Religionsgemeinschaft Württemberg Traub gegenüber dem SWR.
Knut Bauer berichtete.
Das Lesen der anderen.
Wir nehmen Sie mit auf eine Deutschlandreise und zwar als Magazin. Das Heft A bis Z, das Deutschlandmagazin, will kein Imageheft der Bundesregierung sein. Es geht nicht um Pathos oder nationalistische Gedanken, ganz im Gegenteil. Die Idee ist es, ungewöhnliche, spezielle, teilweise witzige oder auch berührende Geschichten und Eindrücke sowie diverse Meinungen zu zeigen und zu erzählen. Und Jakob Weber ist einer der Mitbegründer und Redakteur des Magazins und jetzt im Gespräch. Hallo.
Hallo, ich freue mich, dass ich da bin.
Das Heft wird einmal im Jahr veröffentlicht und Sie arbeiten sich Ausgabe für Ausgabe an den Buchstaben ab. Zum Debüt ging es natürlich um den Buchstaben A. Jetzt sind wir bei B. Ich habe zum Beispiel mir da die Buchstaben Baklava, das Berliner Promi-Lokal Borchardt, die Bravo Bundesgartenschau oder auch B wie Busfahrerin angeschaut. Wie sind Sie denn als Redaktion auf diese ganzen Ideen gekommen?
Ja, geht ganz unterschiedlich. Also teilweise habe ich einfach mal durch ein Lexikon geblättert und geguckt, was gibt es eigentlich so mit B, was man vielleicht gar nicht so im Kopf hat. Und dann geguckt, was ist eine gute Mischung, weil ich glaube jetzt
ein Magazin nur aus ernsthaften Texten wäre für uns nicht die Lösung und nur ein Witze-Magazin wäre es dann auch nicht gewesen.
Mhm. Auf die Texte kommen wir gleich zu sprechen. Das ist sozusagen eine Mischung aus Enzyklopädie und Magazin. Ihre Redaktion hat auch eher einen künstlerischen Hintergrund. Ist das vielleicht ein Hinweis, dass Ihr Cover auch so künstlerisch auf mich gewirkt hat? Man sieht eine Seniorin rauchend in einem Garten, ein Bein auf dem Tisch mit einem, ja, ich würde sagen, neugierigen Blick.
Ja, genau. Also das Cover, das war ehrlich gesagt auch bei Ausgabe A schon die heißeste Diskussion. Und auch bei Ausgabe B hatten wir wieder mehrere Motive, die zur Auswahl standen. Aber die Barbara, das ist das Covergirl sozusagen, die da rauchend im Gartenstuhl sitzt, die hat uns dann so überzeugt, dass wir nicht anders konnten. Und ich glaube, irgendwie hat das halt so einen Witz. Und wir dachten, ja, das spricht die Leute doch direkt an. Und jeder würde gerne im Gartenstuhl mit einer Zigarette sitzen und rauchen.
Sie lassen Menschen Geschichten erzählen, reisen durchs Land und da geht es auf Seite 94 um Brocken Benno, nette Alliteration. Den Brocken, den kennt man im Harz, da war ich als Kind tatsächlich auch sehr oft, da ein Teil meiner Familie daherkommt. Er ist Norddeutschlands höchste Erhebung. Was können Sie uns zur Geschichte von Brocken Benno sagen?
Das ist ja ein Interview, was ich selber geführt habe. Dazu habe ich einen relativ persönlichen Bezug, weil ich selber im Harz groß geworden bin und weil das für mich auch irgendwie so ein besonderer Berg ist und für ihn anscheinend auch, weil er hat das Ziel, am 22. Mai 2022 zum 9000. Mal auf den Brocken zu wandern. Also an dem Tag, an dem ich das Interview geführt habe, war er 8950 Mal auf dem Brocken. Und da kann man sich vorstellen, dass es ein sehr besonderer Charakter ist, weil man, ich glaube, man muss schon viel Biss haben, um so eine wahnsinnige Zahl irgendwie sich in sein Wanderheft reinzuschreiben.
Unglaublich. Genau. Und auch ein Indiz dafür, dass er nicht mehr der Jüngste ist.
Nee, genau. Ja, am 22. Mai 2022, da wird er 90 und an dem Tag will er dann halt das 9000. Mal oben sein. Und das hat halt alles begonnen, weil der Brocken war ja von 1961 bis 89 militärisches Sperrgebiet und der Brocken Benno konnte in dieser Zeit nicht auf seinen heißgeliebten Berg wandern. Mhm. Und wurde aber auch ab und zu mal erwischt, aber dazu dann mehr im Magazin. Und 89 hat er es dann wieder geschafft.
Wir wollen nicht zu viel spoilern.
Nee, genau. Nee,
dann widmen wir uns einem anderen Thema. Auf Seite 25, ziemlich am Anfang, da geht es um das BAMF, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und es geht los mit einem Schreiben, und zwar dem Antrag auf Zulassung zur Wiederholung von 300 Unterrichtsstunden des Sprachkurses. Warum haben Sie das abgebildet? Weil, also es klingt natürlich erstmal sehr sperrig für Menschen, die hier in Deutschland Halt suchen. War das auch Ihre Intention?
Ja, genau. Also diese Gegenüberstellung von dieser sehr persönlichen und finde ich auch bewegenden Geschichte, die dann im Text folgt, mit diesem Formular, das so sehr sachlich rüberkommt, wie man es halt aus deutschen Ämtern erwartet vielleicht auch. Das ist, glaube ich, dann nochmal besonders stark. Also dadurch merkt man irgendwie noch mehr dieses Schicksal, was sich dann im Text widerspiegelt, im Kontrast zu diesem nüchternen Formular.
Mhm. Genau, da möchte ich auch nicht zu viel vorwegnehmen, aber das darf man, glaube ich, verraten. Es geht um die Anhörung von Osama. Er hat ein Jahr auf den Termin gewartet, möchte einen Asylantrag stellen, ist super nervös und angespannt. Und das Interessante dabei ist, er hat ja selbst als Dolmetscher gearbeitet, studiert und gleichzeitig wird die Perspektive seiner Freundin Lara, Sozialarbeiterin, gespiegelt. Warum war Ihnen das wichtig?
Diese doppelte Perspektive.
Genau.
Also lief ehrlich gesagt erstmal so ab, dass wir die Autoren gefunden haben. Und also das ist eigentlich bei allen Texten so, dass die dann Vorschläge machen. Und das, was sie dann angeboten haben sozusagen, hat uns so überzeugt, weil es einfach so viel Schichten hat. Der Osama ist selber betroffen und hat aber auch selber schon mal bei Anhörungen als Dolmetscher gearbeitet, wie Sie gerade schon erwähnt haben. Und die Laura als Frau von Osama hat auch vorher schon als Sozialarbeiterin andere Geflüchtete betroffen. Und ich glaube, da sind so viele emotionale Schichten in diesem Text und auch die besondere Erzählweise des Textes macht es nochmal besonders stark. Also es schafft einfach doch eine sehr große emotionale Nähe, finde ich. Also das hatte ich nämlich das Gefühl, in den letzten Jahren ist doch das BAMF, also das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, hat sich sehr oft hinter anonymen Nachrichtenmeldungen versteckt. Und es geht oft um Zahlen und es ist sehr abstrakt. Und ich glaube, der Text schafft es sehr gut, dass man mehr Vorstellungen davon hat, was in diesen Gebäuden, in diesen Ämtern eigentlich passiert.
Vor allem, wenn man dann auch die Information bekommt, dass die Ablehnungsquote von Asylanträgen bei fast 70% liegt und deshalb auch immer einem empfohlen wird, eine Rechtsberatung dazu zu nehmen, was natürlich auch eine Kostenfrage ist.
Ja, absolut. Also das sind auch alles Sachen, die ich vielleicht schon mal so in Nachrichtenmeldungen erfahren habe, aber in diesem Text bleibt es einfach dann nochmal hängen und es wird einem viel bewusster, was das eigentlich alles bedeutet. Und es wird umso zynischer, wenn Menschen behaupten, dass Leute einfach mal aus Jux und Dollerei versuchen, nach Deutschland zu kommen.
Können Sie alles lesen im Heft A bis Z, das Deutschlandmagazin, am besten online bestellen auf deren Seite a-z-magazin.de oder sonst am Kiosk, gibt's für 12 Euro. Ich sprach mit Jakob Weber, er ist Mitbegründer und Redakteur. Und auf Disney Plus ist heute eine neue Serie gestartet, die schon sehnsüchtig erwartet wurde, zumindest von Millionen von Star Wars Fans. The Book of Boba Fett erzählt von den Abenteuern des Kopfgeldjägers Boba Fett. Das ist der mit dieser etwas ramponierten, kampfgeschädigten, grünlichen Rüstung plus Helm. Wir haben hier mal einen Ausschnitt für Sie aus der ersten Folge.
Ich darf vorstellen, Dax Trassi, Anführer der Trandoshanischen Familie, Beschützer des Stadtzentrums und seiner Geschäftsbereiche.
Das ist schon verrückt. Ich habe früher für ihn gearbeitet.
Für ihn ist es noch verrückter.
Tausendfache Grüße für den neuen Daimyo.
Eine Ehre, von euch in Mos Espa willkommen geheißen zu werden, Dax Trassi.
Möget ihr Mos Espa nie verlassen.
Selbst wenn ein Trandoshaner ein Kompliment macht, klingt es noch wie eine Drohung.
Ja, und über die neue Serie und was sie für das Star-Wars-Universum bedeutet, spreche ich jetzt mit Jenny Zilker. Vielleicht muss man doch noch mal ein bisschen erklären, wer ist dieser Boba Fett genau und wieso bekommt er eine eigene Serie?
Ja, ich versuche es mal mit zwei Zungen zu sprechen. Das Problem bei Gesprächen über Star Wars ist ja immer, dass man einerseits natürlich die vielen, vielen Fans und Nerds im Kopf haben muss, die es zu diesem Universum und seinen Figuren gibt. Dazu zähle ich mich übrigens auch. Also ich bin gemäßigter Fan. Andererseits versuche ich das natürlich jetzt auch für themenfremde Menschen darzustellen. Also der Charakter des Kopfgeldjägers Boba Fett, der hatte in den Star Wars Filmen, also in der alten Trilogie, nur sehr kurze Auftritte. Erst in Episode 2, die ja nach den alten Filmen gedreht wurde und vorher spielt. Erst da wird die Vorgeschichte ein bisschen erläutert. Da lernen wir ihn als kleinen Jungen kennen, als Klon des mandalorianischen Kopfgeldjägers Jango Fett, den auch adoptierte. Und später taucht er dann als Erwachsener in ein paar dann schon von Disney produzierten Spin-Offs auf, zum Beispiel in der Animationsserie Star Wars The Clone Wars, die übrigens gar nicht so schlecht ist, auch in The Bad Batch, aber vor allem in der sehr erfolgreichen Live-Action-Serie The Mandalorian von Jon Favreau, die uns 2019 und 20 durch die Pandemie begleitet hat. Und Boba Fett, seit einiger Zeit wird er ja von Temuera Morrison gespielt, der ist eben ein recht wortkarger Kopfgeldjäger, der selten den Helm abnimmt, der natürlich gut kämpfen kann. Als Star Wars-Fan weiß man schon, dass er eben dieses Trauma hat, denn er hat seinen Klonvater verloren, trägt also viel mit sich herum, obwohl man, das war bei Mandalorian ja auch nicht anders, eben kaum emotionale Regung, Mimik und so weiter sieht, weil der Helm ja quasi das Gesicht ersetzt. Das lässt also demzufolge Platz für eine Menge Projektionen und um den geht's jetzt also.
Ja, bis jetzt wurde nur die erste Folge veröffentlicht. Wie geht die Geschichte also los?
Ja, diese erste 39-minütige Folge, inszeniert übrigens von der sogenannten One-Man-Crew, also dem Alleskönner oder zumindest Allesmacher und Tarantino-Intimus Robert Rodriguez, der auch El Mariachi gemacht hat. Diese erste Folge besteht größtenteils aus Rückblick. Und ich will natürlich nicht spoilern, aber ehrlich gesagt wäre da auch nicht allzu viel zu spoilern. Boba Fett regeneriert sich da in einer Heilungsbox und träumt davon, was passiert ist. Er wurde von einem gefährlichen, glitschigen, unterirdischen Sarlacc verschluckt und hat sich befreien können, musste sich dann noch mit Taskenräubern herumschlagen. Und jetzt ist er eben auf dem Planeten Tatooine. Und dem Ausschnitt, den wir gehört haben, vor allem aber den längst vorab veröffentlichten Kurzsynopsen, kann man schon entnehmen, dass er eben Jabba the Hutts Funktion als Verbrechenslord, also Verbrechenschef eingenommen hat. Mehr möchte ich nicht verraten. Man kann aber safe sagen, dass es ein bisschen wie bei Mandalorian ist. Auf der Handlungsebene und in der Figurenentwicklung passiert wenig. Das lässt sich quasi in einem Satz abhaken. Aber es gibt eben viele Action, Kämpfe, Verfolgung, Befreiung, Bösewichte in irren Kostümen. Wir wissen ja, dass Star Wars vom Format her eigentlich den klassischen Western als Vorbild hatte, inklusive dementsprechenden Archetypen. Und dazu kommt noch, dass die gesamte Produktion jetzt auch stark durch Covid geprägt war und dass das mit den vielen Masken und Helmen also nicht nur ästhetische oder ich sag mal außerirdische Gründe hatte, sondern eben auch den geltenden Hygienemaßnahmen entgegenkam.
Mhm. Dann Schauen wir mal auf den Cast. Boba Fetts Komplizin wird ja von Ming-Na Wen gespielt. Eine auch sehr erfolgreiche Serienschauspielerin, die auch viele Animationscharaktere spricht.
Ja, das fand ich eigentlich am interessantesten, weil der Hauptdarsteller Temuera Morrison alias Boba Fett ist bereits über 60 und auch Ming-Na Wen, die ja ebenfalls schon eine Weile in verschiedenen Spin-Offs diesen Charakter Fennec Shand, das ist auch eine ganz gefährliche Söldnerin, spielt, ist fast 60. Das ist ja ziemlich alt für diese Actionwelt und das allein finde ich schon sehr sympathisch. Ich finde, Temuera Morrison sieht auch immer noch toll aus, allerdings ist das wirklich kein Charakterdarsteller, muss aber ja bei der Figur auch nicht sein. Der hat jetzt im Alter so was leicht Behäbiges, Schwerfälliges bekommen, was ich auch ganz lustig finde, also im Gegensatz zu anderen Star-Wars-Figuren kämpft er echt vor allem mit Kraft. Das sind immer natürlich Feste für Stuntmen, weil es mehr um Kampf-Kurios geht als um raffinierte Tricks oder Technik. Das hat also stark was von Faust- oder Ritterschwertkämpfen. Also eigentlich bis auf das Setting nicht wirklich futuristisch. Und über den Rest des Casts kann man noch gar nicht so viel sagen. Jennifer Beals aus Flashdance hat jedenfalls eine kleine Rolle als Außerirdische. Ansonsten gibt es natürlich jede Menge Droids, also piepende und blinkende Hilfsroboter und Raumschiffe und Javas und so weiter. Und die Gewerke wie CGI oder Visual Effects sind auch wieder großartig und basieren natürlich auch wieder auf dieser von Lucasfilm entwickelten digitalen Stagecraft-Technology mit großer Wirkung. Musik ist auch wieder zumindest das Hauptthema von Ludwig Göransson. Der Rest des Scores find ich ein bisschen diskutabel.
Dann sind wir natürlich gespannt jetzt auf dein Fazit. Ist die Serie nur etwas für Star Wars-Fans oder auch für Menschen wie mich ohne besondere Sternkrieg-Vorkenntnisse?
Ja, also ganz ehrlich, bislang nach der ersten Folge könnte ich nicht wirklich argumentieren, wieso einen das interessieren sollte, wenn man nicht schon eine Bindung zu den Figuren und der Welt hat. Aber das haben ja auch sehr viele. Aber da ist bislang nicht so viel drin, vor allem im Vergleich zur vorherigen Produktion, was ja den ebenfalls recht handlungsarmen, aber actionreichen Mandalorian interessant machte, wie ich finde. Das war diese wachsende emotionale Annäherung zwischen diesem helmtragenden und insofern meist nur durch kleinste Bewegungen seines Körpers zu lesenden männlichen Kriegers und diesem kleinen kindlichen Alienwesen, The Child. Wir konnten also da beim Mandalorian quasi in der kleine Lord-Manier zuschauen, wie ein designierter Vater seine Elterngefühle und seinen Beschützerinstinkt entwickelt. Diese zweite Ebene, die hatte mir sehr gut gefallen und anhand der ersten Folge von Boba Fett habe ich jetzt sowas noch nicht entdecken können. Ich mag aber, wie gesagt, dass hier alte Recken und Reckinnen kämpfen und dass es wenig Dialoge und stattdessen schlagkräftige Argumente gibt, ohne dass es allzu brutal aussieht. Das ist ja ganz jetzt ab 12, wir sind ja bei Disney. Ne? Mhm. Aber ich gebe dem natürlich noch eine Chance. Die zweite Folge kommt am nächsten Mittwoch und mal sehen, wie es dann wird.
Sagt Jenny Zilker über The Book of Boba Fett ab heute auf Disney+. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern.